Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Na, erkannt? Das ist ein Kolibri-Orchester und es ist an einem Ort, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, in 4000 Metern Höhe in den Anden. Da ist es bestimmt schön, aber besonders die Nächte, die sind empfindlich kalt für die kleinen Vögel. Die wissen sich aber zu helfen und halten so eine Art Mini-Winterschlaf, und zwar jede Nacht. Dazu hören wir gleich mehr. Am Mikrofon ist Sophie Stiegler. Wir bleiben erstmal in großen Höhlen und fragen, wie ist eigentlich die Luft so über dem Himalaya? Und wie warm ist es eigentlich gerade in der Sahara? Wenn man das rausfinden will, dann kann man natürlich selbst um die Welt reisen und das mit sehr viel Aufwand messen. Aber es gibt einen Wissenschaftler, der hat sich gedacht, Moment mal, es gibt da wen, der macht das schon alles umsonst für uns. Und eigentlich müssen wir die Daten nur abgreifen. Gänse fliegen nämlich zum Beispiel jedes Jahr über den Himalaya. Martin Wikelski ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und Professor an der Uni Konstanz. Und er hat einen Weg gefunden, um vielen tausend Tieren, die sich um unsere Erdkugel bewegen, ihnen diese Daten abzuluxen. Und dann erfährt man nämlich, wohin Zugvögel fliegen, wohin Elefanten wandern, wie es ihnen dabei geht und wie es da gerade ist, wo sie unterwegs sind. Ich habe mit Martin Wikelski gesprochen und ihn gefragt, für ihr Projekt braucht man nur sehr viele Sender an den Tieren und eine Antenne im All. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder?
Also eigentlich ist es ein einfaches System und das haben wir uns vor 19 Jahren auch gedacht, dass das eigentlich so toll ist. Es müsste doch unmittelbar funktionieren. Und haben gedacht, in 3 Jahren haben wir das oben im All, aber das hat eben leider länger gedauert. Aber jetzt funktioniert's. Das ist ein weltumspannendes Beobachtungssystem, im Prinzip sowas wie ein Fitbit-Armband für Tiere, dass Tiere kleine Sender mitnehmen, die aufzeichnen, wie es ihnen geht und wie es der Umwelt geht, wo sie sind.
Mhm. Dieses Tierbeobachtungssystem, von dem Sie da sprechen, das heißt Icarus. Und diese Armbänder, die man dafür braucht, die können eine ganze Menge, ne?
Ja, das kann feststellen, was mache ich gerade, wie geht's mir? Wie ist der Luftdruck, wie ist die Temperatur, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie schnell bewege ich mich, in welcher Höhe und so weiter. Also wirklich genaueste Aufnahmen über das Tier und die Umwelt. Also wir haben Erdbeobachter draußen, die für uns die Erde abscannen und damit haben wir ein intelligentes Sensornetzwerk für das Leben auf der Erde.
Wie kann ich mir diese Sender, diese Armbänder vorstellen? Können Sie mir das kurz beschreiben?
Das ist im Prinzip so nur ein Zentimeter lang. Da ist ein Solarpanel drauf, dann ist da innen drin eben so eine Elektronik und eine Batterie. Also im Prinzip laufen die dann für immer mit dem Solarpanel und dann kommt es als Rucksack auf einen Vogel oder als kleines Cape auf eine Fledermaus oder als Ohrentag an einen Elefanten oder an einen Rhinoceros. Und dann schickt es Daten und zwar immer dann, wenn die ISS drüber kommt. Also kriegt es ein Signal von der ISS, ich komme jetzt gleich, also von der Space Station. Und dann bereitet es die Daten vor, schickt die hoch und dann haben wir ein paar Stunden später diese Daten.
Und an der ISS, an der Internationalen Raumstation, da sitzt eine Antenne, die diese Daten im All empfängt. Und die ist auch nicht gerade klein, also die ist so 3 Meter lang und leicht ist sie jetzt auch nicht mit so 150 Kilogramm. War das denn schwer, da eine Weltraumorganisation von zu überzeugen, ihr müsst dieses Ding mit auf eure Rakete nehmen und mal eben außen an die ISS hängen?
Ja, das war schon schwierig. Es hat einige Jahre gedauert, aber wir haben mit den russischen Wissenschaftlern und der russischen Raumfahrtbehörde ganz tolle Partner. Natürlich mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Bonn zusammen. Und damit war das dann relativ gut machbar, eben einen schnellen Prototypen auf die ISS zu bekommen. Die russischen Partner waren da großartig über die Jahre, haben dann auch den Spacewalk gemacht, also den Außeneinsatz, die Antenne anzuschrauben in 7 Stunden. Also das war wirklich ein heroischer Aufwand, aber das funktioniert inzwischen sehr gut.
Und nachdem die Antenne festgeschraubt war, wurde sie dann zum ersten Mal angemacht. Und was war das da für ein Moment?
Also das war absolut großartig, wenn man dann zum ersten Mal sieht, das Ding läuft, funktioniert. Und dann muss man aber nochmal ein paar Monate warten, bis es wirklich angeschaltet werden konnte. Und in der Zeit war dann ein Kondensator in dem Power Supply, in dem Strom, in der Stromversorgung kaputt gegangen, offensichtlich von der Weltraumstrahlung zerschossen. Das musste dann in einem riesen aufwendigen Verfahren wieder gerichtet werden. Man musste den Computer ausbauen, wieder nach unten nehmen. Also nicht die Antenne abschrauben, das wäre ein totales Chaos gewesen. Aber der Computer innen, der die Daten verarbeitet, der musste runter nach Baikonur, nach Moskau, nach St. Petersburg, nach Deutschland und zurück und so weiter.
Das heißt, Sie haben das Ding erst ins All geflogen und dann einen Teil wieder runtergeholt, repariert, wieder hochgeflogen.
Genau, das ist ein Riesenvorteil natürlich bei der Raumstation, dass das möglich ist. Und dann haben wir jetzt einen Probebetrieb gehabt, heuer im Frühjahr. Und dann muss man natürlich ein bisschen nachbessern, ein bisschen was einstellen. Es hat sich aber herausgestellt, dass das System ungefähr 15 Mal besser funktioniert als gedacht. Also unsere Ingenieure haben da wirklich ganz großartige Arbeit geleistet. Und jetzt haut's hin.
Jetzt geht's endlich los, auch mit dem wissenschaftlichen Betrieb. Und zwar mit alten Bekannten aus dem Deutschen Garten, kann man sagen, oder?
Genau, jetzt erstmal mit den Amseln. Und zwar wollen wir einfach mal verstehen, wie geht's den Singvögeln denn wirklich? Warum haben wir über die letzten 30 Jahre 20% unserer Singvögel verloren? Also das ist ja wirklich massiv. Das sind 7000 Tonnen Singvögel, die uns da jedes Jahr in Europa abgehen. 420 Millionen Individuen. Wo sind die geblieben? Was passiert denen? Und wie können wir die schützen?
Wie konkret sieht das jetzt aus? Also man hat 2000 Amseln, die werden dann besendet, die bekommen diesen Rucksack. Und was guckt man dann?
Also wir schauen jetzt von Spanien bis Moskau, bis Kamtschatka, über China hinweg in Tibet, quer durch Amerika. Wann wandern diese Amseln und Drosseln? Welche Habitate nützen sie? Welche Temperaturen in der Umwelt sind für sie wichtig? Wo überleben sie am besten, aber vor allem auch, wo sterben sie?
Die Amseln, die sollen ja erst der Anfang sein. Wo soll es noch hingehen mit Icarus? Also was wäre noch alles denkbar?
Ja, Icarus soll auf der einen Seite ganz viele Tiere beobachten, aber auch andere Ereignisse wie zum Beispiel Gletscherschmelzen oder Geisternetze in den Ozeanen oder Bergrutsche irgendwo, wo sonst keine Verbindung ist.
Das heißt, man würde Sender auf den Netzen befestigen oder auf dem Gletscher?
Genau. Und die Sender sind so klein, dass die nicht in den Gletscher einschmilzen, sondern die treiben schön langsam mit dem Gletscher den Berg runter. Man kann messen, wie sich der bewegt. Eigentlich alles das, was wir als Menschen über die Welt wissen müssen, können wir als Erdbeobachtung über die Tiere messen und uns von den Tieren beobachten lassen.
Jetzt ist es natürlich für die Forschung sehr praktisch, wenn man Tiere, ich sag mal, zu Messdienern machen kann. Aber auch wenn das nur wenige Gramm sind, so eine Amsel zum Beispiel, muss das ja trotzdem als Rucksack mit sich rumtragen. Ist das gerechtfertigt, dass man Tiere für die Wissenschaft arbeiten lässt?
Ja, das ist immer eine ethische Überlegung. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir die Tiere so wenig wie möglich belasten. Aber natürlich belasten wir sie irgendwie ein bisschen. Das ist schon klar. Wir wissen aber, sie überleben genauso gut wie ihre anderen, also unbelasteten Kameraden. Das haben wir alles getestet. Aber das Wichtige ist, dass wir diese Informationen, die uns Tiere geben, für die Menschen auch nutzbar machen und damit zeigen, wie wesentlich und wie wichtig die Tiere für die Menschen sind. Und ich glaube, nur dann werden sie wirklich geschützt, wenn man zeigen kann, ja, die sind nicht nur schön, sondern die bieten auch für die Menschen ein unglaubliches Wissen, das für uns überlebenswichtig ist. Und das ist eigentlich genau das, was wir machen wollen, dass wir zeigen wollen, der Kanarienvogel im Bergwerk ist im Prinzip jetzt jedes Tier draußen, kann uns sagen, was da passiert, kann uns helfen, die Welt besser zu verstehen und auch besser zu überleben.
Das Tierbeobachtungssystem Icarus hat mit der wissenschaftlichen Arbeit angefangen. Sein Leiter Martin Wikelski hat mir erklärt, warum dazu ein Außenposten im All ziemlich nützlich ist. Kolibris gehören zu den schönsten Geschöpfen unseres Planeten, finde ich jedenfalls. Diese schillernden Federn am Hals, die langen spitzen Schnäbel, die sie dann in die Blüten versenken und diese spitz zulaufenden Flügel, die ständig in Bewegung sind und einen wirklich zum Verzweifeln bringen, wenn man mal ein schönes Foto machen will von so einem Kolibri. Klar, diese Kolibris, die sind quasi unter Dauerstrom, die gehören zu den Wirbeltieren mit dem schnellsten Stoffwechsel und sie müssen quasi dauernd fressen, um ihr schnelles Herz mit Energie zu versorgen. Aber sie können auch anders. Kolibris in den Anden wechseln von größter Hektik am Tag zu tiefster Entspannung nachts. Und dabei werden sie nicht nur ruhig, sondern sie frieren buchstäblich fast am Ast fest. Eine Studie in den Biology Letters erkundet, wie das eigentlich funktioniert. Thomas Schröder hat mit einem der Forscher gesprochen.
Das hat mich immer beschäftigt. Diese Kolibris, die in über 4000 Metern Höhe leben. Dort ist es kalt und nass. Aber überall gibt es Wildblumen und Kolibris. Wirklich überall. Es ist wie in einem Kolibri-Garten oder in einem Zoo.
Blair Wolf ist Biologe an der University of New Mexico. Er sagt, für diese winzigen, dynamischen und einzigartigen Vögel könne man sich nicht nicht interessieren.
Sie verbrennen sehr viel Energie, weil sie ja in der Luft stehen, um sich zu ernähren. Sie besuchen vielleicht 500 oder 600 Blumen pro Tag, um den Nektar zu bekommen, den sie brauchen. Aber nachts können sie natürlich nichts trinken. Die Frage ist also, wie überleben diese winzigen Tiere die kalte Nacht, wenn die Temperatur fast bis zum Gefrierpunkt absinkt und es nass ist?
Man weiß bereits seit einigen Jahrzehnten, dass die Kolibris dafür in einen Torpor, eine Art kurzzeitigen Winterschlaf, gehen. Aber Blair Wolf wollte es genauer wissen. Mit seinem Team und einer Herde bepackter Esel machte er sich auf den Weg und schlug in den verregneten peruanischen Anden auf knapp 4000 Metern Höhe ein Camp auf. Dort fingen die Biologen mit Netzen 26 Kolibris ein, von 6 verschiedenen Arten. Die Vögel wurden in Käfigen gehalten, an eine Nektartränke gewöhnt und schließlich nachts in kleine Zelte gebracht und dort verkabelt.
Wir hatten ein Gerät zur Messung der Körpertemperatur, das wir in ihre Kloake eingesetzt haben. Das entspricht unserem Rektum. Und den Draht haben wir an ihren Schwanzfedern befestigt, einen Datenlogger angeschlossen und so ihre Körpertemperatur die ganze Nacht, jede Sekunde protokolliert.
Je nach Art ließen die meisten Kolibris ihre Körper während der Kältestarre von etwa 37 Grad auf 5 bis 10 Grad abkühlen. Doch als es eines Nachts besonders kalt war, wurden bei einem gefangenen Schwarzbauch-Glanzschwänzchen sogar nur noch 3,3 Grad gemessen. Das ist niedriger als alle Werte, die man bisher bei Vögeln beobachtet hat. Auch bei den anderen Schwarzbauch-Glanzschwänzchen wurden nicht mehr als 5 Grad Körpertemperatur gemessen.
Es ist fast, als wären sie eingefroren. Sie bewegen sich nicht. Sie richten ihren Schnabel gerade nach oben und sie plustern sich auf wie ein kleiner Ball. Ihre Herzfrequenz, wenn sie aktiv sind, beträgt vielleicht 1000 Schläge pro Minute. Und wenn sie im Torpor sind, geht die Frequenz runter bis auf 40 oder 50 Schläge pro Minute. Auch die Atemfrequenz sinkt von 200 bis 400 Atemzügen pro Minute auf bis zu 6 Atemzüge pro Minute. Man würde kaum meinen, dass sie überhaupt noch am Leben sind.
Mindestens ebenso faszinierend wie die Kältestarre ist das Aufwachen der Vögel aus diesem Zustand.
Und plötzlich drehen sie einfach den Thermostat auf und erwärmen sich wieder. Die Vögel vibrieren dann fast, weil sie die Wärme erzeugen, indem sie ihre Brustmuskeln zittern lassen. Diese Muskeln machen 30% ihrer Körpermasse aus. Übertragen auf den Menschen wäre das so, als wenn wir 20 bis 40 Kilogramm schwere Brustmuskeln hätten. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Mit dieser Methode schaffen es die Kolibris, sich um 1 Grad pro Minute oder sogar noch schneller zu erwärmen.
Trotz der Kältestarre verloren die vermessenen Kolibris jede Nacht Gewicht. Aber Wolf und seine Kollegen fanden heraus, es war weniger, je länger die Tiere ihre Temperatur heruntergekühlt hatten. Das ca. 6 Gramm schwere Schwarzbauch-Glanzschwänzchen etwa verlor im Schnitt nur 4% seines Gewichts über Nacht. Und es zeigte noch eine weitere Eigenschaft, die Blair Wolf einmal mehr begeisterte.
Was uns überraschte, war, dass die Glanzschwänzchen und einige andere Arten eine Körpertemperatur aufrechterhielten, die sehr nahe an der Umgebungstemperatur lag. Selbst wenn die Vögel also fast gefroren sind, sendet ihr Gehirn immer noch Signale an ihre Muskeln, mehr Wärme zu produzieren, wenn es zu kalt wird. Das ist eine fantastische Sache. Wenn Menschen diese Fähigkeiten auch hätten, dann wäre es für sie ein leichtes, zum Mars zu fliegen.
Ganz leicht könnte man das bestimmt. Thomas Schröder über kalte Winzlinge in den südamerikanischen Anden. Das menschliche Genom, das war der Anfang. Jetzt wissen wir, mit welcher Buchstabenreihe man unseren Bauplan beschreiben kann. Aber Forschende wollten sich damit nicht zufrieden geben, ein Gen zu studieren und dann das nächste Gen und so weiter. Sie wollten das Ganze verstehen. Vor 15 Jahren haben sie angefangen, das Genom auch bei der Arbeit zu beobachten. Denn leider, leider, ist es wie so oft, es ist alles noch viel komplizierter als gedacht, erklärt Volkert Wildermuth.
Das Genom ist so etwas wie die Bibliothek des Lebens. Imposant, aber lebendig wird es erst, wenn ein Buch tatsächlich herausgenommen und gelesen wird. In der Biologie heißt das, jedes Gewebe, jede Zelle nutzt aus der Bibliothek des Genoms nur einzelne Bände oder Gene. Die werden dann abgelesen und in Proteine umgesetzt oder exprimiert. Jede Bibliothek führt ein genaues Verzeichnis der Ausleihen und genauso etwas will das GTEx-Konsortium für das menschliche Erbgut erstellen. Das Kürzel steht für Genotype Tissue Expression, frei übersetzt Genom-Gewebenutzung.
Als es mit GTEx vor 10 Jahren losging, war die Vorstellung, all diese Gewebe zu sammeln und dann die aktiven Gene zu bestimmen, extrem ambitioniert. Und das ist es noch heute.
Tuuli Lapalainen vom New York Genome Center ist eine der Koordinatorinnen von GTEx. Ausgangspunkt des Projekts waren die Körper von frisch Verstorbenen. Viele hundert Menschen hatten sich vor ihrem Tod zu einer Spende bereit erklärt. Dafür ist auch Sarah Kim Helmuth dankbar, die erst in den USA forschte und inzwischen am Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität München an dem Projekt arbeitet.
Konkret haben wir Organe und Körpergewebsproben von bis zu 838 verstorbenen Spendern genau untersucht und geschaut, ob zum Beispiel die Gene im Herzen, in der Lunge, den Muskeln oder in der Haut bei allen Spendern gleich exprimiert sind oder ob es starke Schwankungen von Mensch zu Mensch gibt.
Diese individuellen Unterschiede stellen sich außerdem in jedem Organ anders dar. Zwei Menschen können also zum Beispiel eine ähnliche Genaktivierung in der Haut haben, aber die Muskeln ganz verschieden regulieren. Und auch zwischen Männern und Frauen gibt es Unterschiede.
Ich würde sagen, dass wir doch sehr erstaunt darüber waren, dass in der Gesamtheit aller Gene etwa ein Drittel solch einen Geschlechtsunterschied in mindestens einem Gewebetyp zeigt.
Allerdings sind die Unterschiede klein. Es handelt sich um subtile Effekte, aber die können durchaus relevant sein.
Wir sehen zum Beispiel, dass viele Gene einen geschlechtsspezifischen Unterschied aufweisen, die in der Verstoffwechslung von Medikamenten eine Rolle spielen, aber auch Gene, die in der Hormonantwort, dem Fettstoffwechsel, bei Krebs oder in der Immunantwort wichtig sind.
Frauen benötigen also bei manchen Wirkstoffen andere Dosierungen. Darauf sollten Mediziner achten. Die Unterschiede in der Genaktivität zu beschreiben, ist aber nur die erste Ebene von GTEx. Parallel haben die Forscherinnen auch geguckt, wodurch die Unterschiede in der Genaktivität entstehen. Oft sind genetische Variationen weit ab der konkreten Erbanlage verantwortlich, sagt Tuuli Lapalainen.
Die meisten Genvarianten, die etwa das Risiko für eine Schizophrenie beeinflussen, liegen außerhalb der aktiven Gene. Es ist meist unklar, welche Funktionen sie in den Zellen beeinflussen und was sie eigentlich mit der Schizophrenie zu tun haben.
GTEx schlägt eine Brücke von isolierten DNA-Varianten zu konkreten Genen, Zellen und Geweben und letztlich zu Krankheiten. Tuuli Lapalainen selbst beschäftigt sich in New York mit Kindern mit Muskelschwund.
Wir konnten einige Patienten mit Muskelschwund diagnostizieren, bei denen man mit einer Erbgutanalyse allein nichts gefunden hatte. Erst als wir GTEx mit herangezogen haben, konnten wir sagen, okay, die Ursache ist diese Genmutation.
Das bietet künftig einen Ansatzpunkt für die Erforschung von Therapien. Das GTEx-Konsortium hat im Grunde ein neues Werkzeug für die Genforscher bereitgestellt. Jetzt ist es an den Wissenschaftlern weltweit, es für ihre eigenen Fragestellungen einzusetzen.
Volkert Wildermuth über das GTEx-Konsortium, das in 15 Jahren Arbeit eindrucksvoll gezeigt hat, dass unsere Zellen zwar vielleicht im ganzen Körper die gleiche Bauanleitung in sich tragen, aber sie längst nicht gleich auslesen und nicht gleich umsetzen. Und jetzt ist es Zeit für unsere Meldungen aus der Wissenschaft mit Magdalena Schmude.
Die Tests mit dem Corona-Impfstoff der Firma AstraZeneca sollen weitergehen. Die Studie war in der vergangenen Woche für mehrere Tage ausgesetzt worden, nachdem bei einer britischen Probandin neurologische Symptome aufgetreten waren. Der Verdacht, dass es sich dabei um Nebenwirkungen der Impfung handelt, sei ausgeräumt. Das hat die Universität Oxford mitgeteilt. Die Frau leide stattdessen an multipler Sklerose. Die Erkrankung sei bisher nicht bekannt gewesen, stehe aber nicht mit der Impfung in Zusammenhang. Der Impfstoff wird derzeit in der dritten Studienphase in den USA, England, Brasilien und Südafrika getestet. Er beruht auf einer abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen.
In Grönland ist ein großes Stück vom letzten verbliebenen Schelfeis N79 abgebrochen.
Das zeigen Satellitenaufnahmen des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus von Mitte August. Das abgebrochene Stück hatte eine Fläche von gut 110 Quadratkilometern, ist also etwa so groß wie 15.500 Fußballfelder. Mittlerweile ist die Eisscholle in viele kleinere Teile zerbrochen, wie die Nationale Geologische Forschungseinrichtung Dänemarks und Grönlands mitteilt. 79N liegt im Nordosten Grönlands und ist ein schwimmender Ausläufer des Eisstroms. Auf diesem Weg fließt Eis vom inländischen Eisschild ins Meer ab. Wissenschaftler erwarten deshalb, dass diese Region in Zukunft eine wichtige Rolle beim Abschmelzen der Gletscher auf Grönland spielen wird.
Auch jüngere Covid-19-Patienten haben ein Risiko, schwer zu erkranken.
Kommen bei einer Person mehrere Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder Fettleibigkeit zusammen, haben 18- bis 34-Jährige ein ebenso hohes Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit wie 35- bis 64-Jährige ohne Vorerkrankungen. Das geht aus einer Analyse US-amerikanischer Wissenschaftler hervor, die im Fachjournal JAMA Internal Medicine erschienen ist. Für die Studie hatten die Forschenden die Daten von mehr als 3.200 jungen Covid-19-Patienten ausgewertet, die wegen der Infektion im Krankenhaus behandelt werden mussten. Fast jeder vierte davon wurde auf die Intensivstation verlegt. Jeder zehnte musste beatmet werden. 2,7% starben.
Allergien könnte ein eigentlich schützender Mechanismus zugrunde liegen.
Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler der Medizinischen Universität Wien. Sie konnten zeigen, dass bestimmte Antikörper und Immunzellen, die bei allergischen Reaktionen für die typischen Symptome verantwortlich sind, vor wiederholten Infektionen mit bestimmten giftproduzierenden Bakterien schützen. Ihre Ergebnisse beschreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Immunity. Die Forschenden infizierten die Haut von Mäusen mit dem Bakterium Staphylococcus aureus, wodurch die Tiere spezifische Antikörper gegen die Keime bildeten. Kamen die Mäuse ein zweites Mal mit den Bakterien in Kontakt, konnten die schon vorhandenen Antikörper sofort die Immunzellen aktivieren. Die verhinderten dann die Ausbreitung der Bakterien. Bei Tieren, die nach der ersten Infektion keine Antikörper bilden konnten, verliefen die zweiten Infektionen schwerer.
In Sibirien ist ein gut erhaltener Höhlenbär entdeckt worden.
Bislang waren von den ausgestorbenen Höhlenbären nur fossile Knochen und gemalte Abbildungen gefunden worden. Im Körper des Tieres befänden sich noch die inneren Organe. Der Pelz und sogar die Nase seien erhalten, schreiben Wissenschaftler der Nordöstlichen Föderalen Universität in Jakutsk auf der Webseite der Hochschule. Sie schätzen das Alter des Höhlenbären zwischen knapp 40.000 und 22.000 Jahre. Der Fundort des Tieres liegt auf einer der Ljachow-Inseln in Sibirien, wo der Boden dauerhaft gefroren ist. Dort waren auch schon sehr gut erhaltene Mammuts zum Vorschein gekommen.
Die Meldungen von und mit Magdalena Schmude waren das. In letzter Zeit mal ein Teleskop auf dem Bürgersteig gesehen? Nee, schade eigentlich.
Sternzeit, 14. September. Herr Dobson und sein geniales Amateurteleskop. Vor 105 Jahren kam John Dobson zur Welt. Er studierte Chemie an der Universität Berkeley und verbrachte über 20 Jahre in einem Kloster in San Francisco. Dort beschäftigte er sich viel mit dem Aufbau des Universums. 1967, da war er 52 Jahre alt, gehörte John Dobson zu den Gründern der San Francisco Sidewalk Astronomers, einer Gruppe von Enthusiasten, die ihre Teleskope auf Bürgersteige stellten, um Passanten Blicke in die Wunderwelt des Kosmos anzubieten. John Dobson hatte eine ebenso geniale wie einfache Bauweise entwickelt, um Fernrohre schnell und kostengünstig herzustellen. Das Rohr mit Okular und Spiegeln wird schlicht in eine horizontal drehbare Haltevorrichtung eingehängt, fertig. Dobsonians, wie diese Teleskope nach ihrem Erfinder genannt werden, begeistern auch erfahrene Amateure, ermöglichen sie doch schnellen Beobachtungsspaß, weil kein langes Aufbauen nötig ist. Zudem hat diese Technik den Blick an den Himmel für viele Menschen erst erschwinglich gemacht. denn die Fernrohre brauchen weder aufwendige Montierung noch elektronische Nachführung. Dank dieser Bauart verfügen manche Amateure über Teleskope von 50 cm oder gar 1 Meter Öffnung. In konventioneller Bauweise sind solche Größen unbezahlbar. John Dobson, einer der großen Teleskop-Pioniere des vergangenen Jahrhunderts, ist 2014 im Alter von 98 Jahren gestorben. Nacht für Nacht erinnern die vielen Dobsonian-Teleskope an ihn, die Amateure an den Himmel richten.
Das war's aus der Welt der Wissenschaft. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Und gleich nach den Nachrichten schauen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft erstmal auf den EU-China-Gipfel.